Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los. Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen. Ich grüße euch zu einer besonderen Folge von Jenseits von Richtig und Falsch. Wir stehen kurz vor der vorgezogenen Bundestagswahl und wie eigentlich fast alle Menschen in diesem Land beschäftigt mich natürlich, was politisch passiert. Und ich wollte schon sehr lange eine Folge dazu machen, die sollte eigentlich viel früher kommen, aber es war leider so, dass hier zu Hause alle irgendwie krank gewesen sind mit Corona und Grippe und was ansonsten noch so rumkreucht und fleucht und es war einfach keine Zeit. Ich hatte immer darauf gewartet, dass es irgendwie mal irgendwie besser wird, aber hier haben sich die Viren wirklich die Klinke in die Hand gegeben und schlussendlich bin ich jetzt selber auch noch krank geworden. Deswegen kann es ein bisschen sein, dass ich mich ein bisschen näselnd vielleicht anhöre heute, aber mir ist das Thema so wichtig, dass ich gedacht habe, okay, jetzt zumindest ein paar Tage vor der Wahl nehme ich das jetzt auf. Und zwar habe ich mir gedacht, ich gucke mir mal die ganze Sache aus Beziehungssicht an. Ich gucke mir mal alle Parteien so an, wie ihre Wahlprogramme sind, wie ich sie erlebt habe in den letzten Monaten und Jahren. Und als Paar- und Familienberater schaue ich mir das mal an. Und habe mir da gedacht, wie, ich versuche das mal zu beschreiben, als wenn ich Eltern beobachte. Ja. Wir sind jetzt zwar keine, als Bevölkerung keine Kinder, auch keine unmündige Gruppe, aber ich sehe schon Eltern in der Verantwortung für die Atmosphäre zu Hause, für den Rahmen, den sie setzen, für die Begleitung und einfach, ja, was sie da zu Hause kreieren. Das hat sehr viel mit den Eltern zu tun und genauso sehe ich das in der Politik auch, was da passiert hat, einfach sehr viel Einfluss auf dieses Land und auf die Bevölkerung und deswegen habe ich einfach dieses vereinfachte Bild von Eltern und Kindern gewählt und ja, ich habe versucht, nicht wirklich wertend zu sein. Also es wird wahrscheinlich das eine oder andere geben, wo man direkt von vornherein das Gefühl hat, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so gutes Beziehungsverhalten, aber ich verzichte darauf, da zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern schildere einfach nur meinen Eindruck, was ich denke, was das für ein Beziehungsstil ist, was vielleicht die Herausforderungen sind ja. Versucht da so eine Art Familiengeschichte zu erzählen zu jeder Partei, beziehungsweise nicht jeder Partei. Ich habe mich da versucht, auf das, ja, die bekanntesten vielleicht zu beschränken und bin gespannt, was ihr davon haltet. Und damit möchte ich dann jetzt auch starten. Ich leg mal los mit der herausforderndsten Kandidatin und zwar ist das die AfD. Und wenn ich jetzt quasi die AfD als agierende Eltern mir anschauen sollte und da mal eine Einschätzung liefere, wie machen die das so, da ist das, was mir als erstes auffällt, dass ja, dass ein Erziehungsstil aus Kontrolle und Angst ist. Und da ist es auch in der Regel, und das beobachte ich auch, dass diese Eltern wenig bis beziehungsweise gar keinen Zugang zu ihren eigenen Emotionen haben. Die sind auch nicht fähig, die gut zu regulieren. Erschwerend kommt hinzu, dass sie Gefühle wie Schwäche oder Angst für problematisch halten und sie reagieren auf Unsicherheit mit Aggression. Und was wahrscheinlich am schwierigsten ist, dass tatsächlich so das Konzept von Liebe nicht wirklich existiert für solche Eltern und diese setzen stattdessen auf Gehorsam, Disziplin und Strafe. Und sie glauben ganz stark an autoritäre Erziehung. Kinder müssen hart erzogen werden, um nicht verweichlicht zu werden. Emotionale Bedürfnisse werden leider ignoriert und Nähe wird vermieden. Und ja, Kontrolle gibt Sicherheit, Abweichung wird bestraft. Und das Weltbild solcher Eltern ist geprägt von Misstrauen. Die Außenwelt wird als Bedrohung gesehen. Alternative Werte wie Empathie und Gleichberechtigung werden abgelehnt. Und diesen Eltern ist wichtig, dass die Kinder lernen, dass nur Stärke zählt. Also in dem Fall wir, die Bevölkerung. Und Familienstruktur ist Konkurrenz statt Zusammenhalt. Und in diesen Familien gibt es ganz klare Hierarchien. Vater ganz oben in der Nahrungskette, dann die Mutter mit viel Abstand dahinter und darunter dann die Kinder. Die Dynamik ist mit den Kindern, es kann durchaus ein Lieblingskind geben, das wird so lange belohnt, wie es gehorsam ist und dann gibt es in der Regel andere Kinder, die dann der Sündenbock sind, die systematisch abgewertet werden. Und diese Kinder werden in Konkurrenz zueinander gesetzt und Zusammenhalt wird bewusst verhindert, weil da die Sorge besteht, dass das die Autorität der Eltern gefährdet. Und dieses System führt dazu, dass Kinder entweder Unterwerfung lernen oder sich auflehnen und dann aber dafür bestraft werden. Wer in der Familie bleibt, übernimmt oft die toxischen Muster. Wer geht, trägt schwere Traumata mit sich. Diese Eltern kontrollieren den Kontakt ihrer Kinder zur Außenwelt. Andere Erziehungsstile werden schlecht gemacht, alternative Denkweisen als gefährlich dargestellt. Das Kind soll glauben, dass nur die Familie Sicherheit bietet, also die eigene Familie. Und so wird verhindert, dass es das Familiensystem hinterfragt. Angst ist ein ganz zentrales Erziehungsmittel. Sowohl Einschüchterung als auch die anderen sind gegen uns. Alles, was die Eltern sagen, soll als absolute Wahrheit akzeptiert werden. Und ja, für solche Eltern ist Gewalt leider kein Tabu, sondern ein legitimes Mittel zur Problemlösung. Wer sich nicht wehrt, ist schwach. Und Kinder lernen von ihnen, dass Empathie ein Zeichen von Unterlegenheit ist. Also mal als Beispiel, wenn vielleicht ein Kind immer Ärger hat mit anderen Kindern in der Schule, dann bekommt es keine emotionale Stützung, Unterstützung dafür, sondern das soll zurückschlagen. Und wer sich nicht durchsetzt, wird von den eigenen Eltern abgewertet. Also nochmal ganz deutlich, Schutz für Schwächere wird abgelehnt, weil nur der Stärkere sich behaupten soll. Die AfD als Elternteil, da sind die Eltern absolute Machtmenschen. Und es geht um Kontrolle über Familie und Gesellschaft. Diese Eltern wollen nicht nur ihre Familie dominieren, sondern auch Macht über ihr Umfeld bekommen. Ja, sie organisieren auch sich oft in irgendwie Vereinen oder Jugendsport und die ziehen unsichere Kinder und Jugendliche an, die nach Halt suchen und was dann passiert ist, sie erzählen ihnen eine Heldengeschichte und sich selbst auch jeden Tag, wir sind besser als die anderen und eines Tages werden wir ganz oben sein. Aber auch hier geht es wirklich nur um Stärke. Empathie gilt ihnen als Schwäche. Sie erziehen ihre Kinder nicht zu kooperativen Menschen, sondern zu Dominanzfiguren. So, jetzt möchte ich ein bisschen zur Partnerinnen-Dynamik kommen. Wie schon gesagt, in diesen Familien gibt es keine gleichberechtigte Partnerschaft, sondern eine klare Hierarchie. Der Mann dominiert und die Frau ordnet sich unter. Wenn das AfD-Elternteil, in der Regel ist das ein Mann, eine Partnerin findet, dann ist es eine konservative Partnerin, die ein extrem starkes Bedürfnis nach Sicherheit hat und sich von Macht angezogen fühlt. Und es ist leider auch so, selbst wenn sie Gewalt erlebt, bleibt sie oft, weil das Bedürfnis nach Sicherheit einfach viel zu groß ist, genauso wie die Angst vor Veränderung. Und die Frauen, die mit die Partnerinnen, die mit solch einem AfD-Mann zusammen sind, die halten meist die Familie zusammen, selbst wenn es destruktiv ist. Und ja, sie könnten sogar radikaler werden als ihr Partner, um sich einfach mit dem Mann zu arrangieren. Das Problem ist auch mit solchen Eltern, dass sie in der Regel nicht erkennen können, dass sie eigentlich unglücklich sind. Also sie haben nie gelernt, sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen. Je mehr Unsicherheit sie erleben, desto stärker klammern sie sich an Kontrolle und Macht. Und je mehr sie hinterfragt werden, desto aggressiver reagieren sie. Und ja, also vor allen Dingen Kontrolle fordert sehr viel Energie, sehr viel Anspannung die ganze Zeit. Und es ist eigentlich kein schöner Zustand. Aber sie merken das leider überhaupt gar nicht. Und ja, diese Eltern verändern sich nicht von selbst. Also nur durch äußere Intervention. Also etwa, wenn das Jugendamt sich einschaltet oder bei einer Trennung. Nur das kann das System aufbrechen, aber auch dann wird es schwer. Solange sie irgendeine Form von Macht haben, werden sie sich leider nicht reflektieren. Ja, sollte es eine Frau schaffen, sich zu trennen von der AfD als Mann, dann ist das sehr, sehr schwer, weil nach einer Trennung geht es diesen Eltern nicht um das Wohl des Kindes, sondern um Rache. Das Kind wird als Druckmittel gegen den anderen Elternteil eingesetzt, juristische Mittel werden genutzt, um den Ex-Partner maximal zu schädigen. Und das Kind steht zwischen den Fronten und die eigenen Bedürfnisse werden ignoriert, die spielen auch überhaupt gar keine Rolle, es wird so getan, als ob es um die Kinder geht, aber eigentlich geht es wirklich nur um dieses Bedürfnis nach Rache und sich mächtig zu fühlen. Und diese Dynamik führt oft zu schweren Traumata von allen Menschen, die davon betroffen sind. Nochmal zusammengefasst zur AfD. Diese Eltern stehen nicht nur für eine autoritäre Erziehung, sondern für eine gesellschaftliche Ideologie der Dominanz. Sie glauben, dass nur Macht zählt, Liebe und Empathie existieren nicht. Kinder werden nicht auf ein selbstbestimmtes Leben vorbereitet, sondern auf Unterordnung oder Kampf. Und wer bleibt, führt das Muster fort. Wer flieht, trägt Narben davon. Ein gesundes Miteinander ist mit solchen Eltern nicht möglich. Sie müssen ihre Macht verlieren, bevor die Möglichkeit besteht, dass sie sich selbst reflektieren können. Aber auch das ist sehr unwahrscheinlich. So, das war's zur AfD, wenn ich sie aus Beziehungs- und Elternsicht betrachte. Ich möchte noch sagen, wenn ich so Sachen sage wie AfD-Mann, AfD-Frau, da rede ich jetzt nicht von den WählerInnen, sondern ich rede eben davon. Erstmal möchte ich deutlich machen, dass das vorrangig männliches Phänomen ist und Männer betrifft. Und ich rede jetzt aber nicht von denen, also in der Realität ein AfD-Mann oder AfD-Frau, also PolitikerInnen oder irgendwelche Menschen, die diese Partei wählen. Auch bei den anderen Parteien werde ich das nicht so machen. Also ich spreche nicht von Menschen, sondern ich spreche hier von einer Metapher, die auf die Partei bezogen ist. So, und als nächstes möchte ich mir die CDU-CSU anschauen und wie sie politisch als Elternteil oder als Beziehungspartnerin agiert. Los geht's. Eine große Rolle bei diesen Eltern spielt Tradition, Kontrolle und Hierarchie. CDU, CSU würden von sich als Elternteil wahrscheinlich sagen, dass sie mit einer liebevollen Strenge unterwegs sind. Sie legen Wert auf Stabilität, Sicherheit und klare Regeln. Und ihr Erziehungsstil ist konservativ und autoritär, geprägt von Ordnung und Leistung. Sie erwarten Respekt, Disziplin und Anpassung an ihre Werte von ihren Kindern. Emotionale Nähe ist dabei zweitrangig. Sicherheit hat für sie hohe Priorität, aber nicht in einem fürsorglichen Sinne. Es geht darum, Kontrolle zu behalten und sich gegen bedrohliche Einflüsse abzuschotten. Alternative Erziehungsstile oder Lebensmodelle werden toleriert, aber nicht wirklich akzeptiert. In ihrer Welt gibt es eine klare Rangordnung. Der Vater führt, die Mutter folgt, die Kinder ordnen sich unter. Eigenständige Meinungen sind erlaubt, aber werden nicht wirklich gehört. Die Familie ist ein geschlossener Raum. Neue Perspektiven sind unerwünscht. Alles soll so bleiben, wie es ist. Und Besuche gibt es eigentlich nur von Gleichgesinnten zu Hause. In der CDU, CSU, wenn die eine Familie wären, ist Leistung oberste Priorität. Erfolg ist zentral. Die Eltern sind finanziell selbst sehr erfolgreich und erwarten das auch von ihren Kindern. Kinder sollen hart arbeiten und sich selbst durchsetzen. Wer scheitert, bekommt wenig Unterstützung. Statt Trost gibt es Rat, sich noch mehr anzustrengen. Emotionale Hilfe? Nicht wirklich. Es zählt nur das Ergebnis. Und wenn das nicht wie gewünscht ist, dann sind die Kinder selber schuld dran. Die Erziehung, würde ich sagen, den Kindern gegenüber ist eher streng. Sie tun vieles, um sicherzustellen, dass ihre Kinder sich in ihren Augen richtig verhalten. Und Freiheit gibt es nur innerhalb der konservativen Werte. Kinder, die sich nicht anpassen, erleben Druck. Rebellion wird als Gefahr für die Stabilität der Familie gesehen. Und wer sich widersetzt, verliert die Unterstützung der Eltern. So nach dem Motto, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, hältst du dich an meine Regeln. Wer sich nicht fügt, steht dann eben allein da. Auch hier ist der Umgang mit Gefühlen schwierig. Gefühle wie Unsicherheit oder Trauer werden ignoriert. Die einzig akzeptierte Emotion ist Angst. Und da aber leider nicht als etwas, das verarbeitet wird, sondern als Grund für noch mehr Kontrolle. Und Kinder lernen, dass Emotionen nicht geäußert, sondern unterdrückt werden müssen, weil sie keinen wirklich interessieren. Wenn sich jemand von einem CDU-CSU-Elternteil trennt, dann, so habe ich die CDU-CSU erlebt, dann wird das Kind instrumentalisiert nach der Trennung. Das andere Elternteil wird abgewertet vor dem Kind, um die Kontrolle zu behalten, und das Kind soll keine falschen Werte übernehmen und wird gezielt beeinflusst. Dabei geht es leider nicht um das Wohl des Kindes, sondern darum, Loyalität zur Familie zu erzwingen. Eine unabhängige Entwicklung wird dadurch verhindert oder zumindest erschwert. Wie lebt sozusagen die CDU, CSU als Familie? Ja, in einem eigenen Haus. Ein großer Zaun, ein hoher Zaun ist drumherum. Es gibt selektive Nachbarschaftskontakte, wenig Offenheit für Neues. Freundschaften werden gepflegt, aber auch nur zugelassen, wenn sie ins Weltbild passen. Neue Einflüsse werden vermieden, beziehungsweise einfach, es kommt gar nicht dazu. Sie sind auch ein Unsicherheitsfaktor und sie setzen ganz klar auf Abgrenzung statt auf Integration. Das ist so der favorisierte Weg. Viele CDU, CSU-Familien beschäftigen Personal und diese Beziehung ist aber rein funktional. Die Angestellten leben nicht mit im Haus, die leben in separaten Unterkünften und die werden akzeptiert, aber auch nur, solange sie sich an die Regeln halten und keine großen Bedürfnisse haben. Fehler werden nicht toleriert und eine zweite Chance gibt es selten. Also da herrscht eine große Distanz und die folgt einer klaren Hierarchie. Nähe zu den Angestellten existiert nur auf professioneller Ebene. Eine emotionale Bindung ist nicht vorgesehen. So, und was auch noch wichtig ist zu erwähnen, wenn CDU, CSU CDU, CSU eine Mutter ist, dann fühlt sie sich insgeheim von der Kompromisslosigkeit der AfD-Väter angezogen. Und in Beziehungen kann das eine Rolle spielen, zum Beispiel, wenn der Partner der CDU-Frau nicht nachgeben will bei bestimmten Themen, dann droht sie subtil damit, sich konsequentere Männer zu suchen im AfD-Umfeld. Diese Männer verkörpern noch stärkere Hierarchien und klare Strukturen, und das ist, löst eine unheimlich große Faszination aus. Manchmal bleibt es bei den Drohungen, manchmal führt es in eine Affäre. Die Kinder merken diese unterschwellige Dynamik der Eltern und mit der Affäre. Und es gibt sogar einige, die finden den neuen Mann spannend, weil er ihnen ein Gefühl von Überlegenheit und Stärke gibt. Aber die meisten Kinder lehnen ihn ab. Und die CDU-CSU-Mutter hält deshalb ihre Sehnsucht noch geheim. Aber sie glaubt sehr fest daran, dass sich die Kinder mit der Zeit schon dran gewöhnen werden. Nochmal zusammengefasst, CDU, CSU als Eltern sehen sich als Bewahrer von Ordnung und Stabilität. Sie sind autoritäre, aber nicht herzlose Eltern. Ihre Liebe ist jedoch stark an Leistung und Gehorsam geknüpft. Wer sich anpasst, bekommt Unterstützung. Wer ausbricht, muss allein klarkommen. Emotionen haben wenig Platz, außer Angst, die mit Kontrolle beantwortet wird. Kinder lernen, dass Familie Loyalität bedeutet, aber nur solange sie sich dem Wertesystem unterordnen. Und gleichzeitig gibt es eine unterschwellige Bewunderung für radikalere, kompromisslosere AfD-Männer, die sich in der Beziehungsdynamik bemerkbar macht. So, als nächstes möchte ich über die SPD als Elternteil sprechen. Da muss ich zugeben, das ist mir wirklich schwer gefallen, dass klar herauszufinden, wie die Dynamiken da so sind, weil ich tatsächlich da wenig Profil drin erkannt habe. Aber vielleicht trotzdem der Versuch, die SPD als Eltern, die machen den Versuch, allen gerecht zu werden und sind es aber nicht. Ein Wert in der Familie ist der Glaube an harte Arbeit. Und und wer nicht hart arbeitet, ist faul. Der Versuch, dass es allen recht gemacht werden soll, führt leider dazu, dass niemandem gerecht geworden wird. Und es gab da vielleicht so eine über viele Jahre eine Entwicklung von relativ verlässlichen Eltern weg. Zu Eltern, wo die Kinder mit der Zeit immer ein klein bisschen weniger Unterstützung bekommen haben. Und ja, die Eltern reden sich immer noch ein, dass sie weiterhin für die Kinder da sind, aber sind es nicht wirklich, können das aber noch nicht gut erkennen als Eltern. Zum Erziehungsstil würde ich sagen, die Kinder müssen früh lernen, hart zu arbeiten, Hausaufgaben, Ferienjobs und gute Schulnoten sind wichtig. Die Eigenverwirklichung der Kinder spielt jetzt keine übergeordnete Rolle. Es ist eher wichtiger, dass sie überhaupt irgendeinen Job haben, und dann denken die Eltern, das reicht, das ist gut. Die Eltern meinen es wirklich gut, aber merken nicht, dass sie eigentlich immer weniger präsent sind für die Kinder. Und sie übersehen einfach ihre Lehrstellen und ja, das ist so ein Stück weites Entfernen von ihren früheren Idealen. Und es gibt zwar eine Fixierung auf Sicherheit, aber eine echte Sicherheit gibt es für die Kinder nicht. Egal welche Probleme die Kinder haben, es ist meistens wird den Kindern gesagt, es geht nicht anders, anstatt dass die Eltern für die Kinder kämpfen und sich für sie einsetzen und in die Bresche werfen. Zum Konfliktverhalten kann ich sagen, das sind so Eltern, die ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs sind und oft Probleme ignorieren und hoffen, dass sie sich von selbst lösen. Und wenn sie dann doch handeln, dann über Kompromisse. Also wenn sie in einer Beziehung sind mit jemand anderem, einem anderen Elternteil, zum Beispiel der einem CDU-Elternteil, dann finden sie Kompromisse, aber dabei wird ihre eigene Position ziemlich stark aufgeweicht. Ja, besonders gegenüber konservativen Elternteilen gehen sie sehr, sehr schnell nach und dadurch wirken sie blass, unsicher und vereinnahmt von den anderen Eltern. Der Grund dafür ist, dass sie sehr an ihrer Elternrolle hängen und das auch so bleiben wollen, auch wenn es und in der Beziehung bleiben wollen und auch wenn das auf Kosten der Kinder geht. Das kriegen sie einfach nicht mit. Da ist ihnen zu wichtig, in ihrer Rolle zu bleiben. Ja, wie ist das Familienleben? Über die Jahre hat sich so entwickelt, dass die Kinder immer weniger Unterstützung bekommen. Das kriegt aber niemand so richtig mit, weil es halt schleichend passiert. Aber früher konnten sich die Kinder auf ihre Eltern verlassen und heute eben nicht mehr so sehr. Die Eltern haben sich oft auf Nebenschauplätze verirrt, die sie jetzt wichtig sind, die sie wichtig finden, aber die kümmern sich nicht wirklich um die Kinder, also schauen da nicht genau hin, was sind die Probleme, gehen mit denen ins Gespräch, das können diese Eltern nicht so gut. Ein Nebenschauplatz, auf den sich die Eltern verirrt haben, sind Herausforderungen mit den Adoptivkindern. Da besteht immer mehr eine größere Angst, dass die Adoptivkinder den leiblichen Kindern was wegnehmen könnten. Die sehen da eher, machen sich eher Sorgen, anstatt dass sie das als Bereicherung sehen. Und die Adoptivkinder, die werden nach Verwertbarkeit eingeteilt. Wenn sie hart arbeiten, sind sie willkommen. Wenn nicht, müssen sie gehen. Und das ist ein Signal an alle Kinder, die spüren, sie sind nur so lange wertvoll, wie sie sich in das System einfügen. Die Auswirkungen auf die Kinder sind folgende. Also sie fühlen sich in der Regel alleingelassen. Es gibt keine enge Bindung zu den Eltern. Bei den Eltern dreht es sich nur um Arbeit und Sicherheit. Die Kinder wachsen mit einem tiefen Gefühl der Unsicherheit auf, weil ihnen immer mehr Unterstützung entzogen wird. Und sie lernen, dass sie nur dann zählen, wenn sie Leistung bringen. Sie haben Schwierigkeiten, sich selber gut zu spüren und sich selbst zu verwirklichen und ernst zu nehmen, weil sie nur gelernt haben, zu funktionieren. Die Kinder sind dauerhaft enttäuscht, weil ihnen immer wieder versprochen wird, dass es besser wird. Dabei wird es immer schlechter mit der Zeit. Und ja, vor kurzem hat sich das Elternteil neu gebunden gehabt und da war viel Hoffnung bei den Kindern da, dass es eine Verbesserung gibt, aber auch da wurde es wieder schlechter. Und das macht das so tragisch. In der Familie hat es mal ein Versprechen gegeben an die Kinder, dass sich um sie gekümmert wird und das wurde immer wieder gebrochen. Und davon ist nicht mehr so viel zu spüren und die Eltern sind leider nicht so richtig gut in der Lage, das zu sehen und sich da selbst zu reflektieren und Veränderungen vorzunehmen. So, das war's zur SPD als Elternteil und als nächstes möchte ich mir mal die Grünen anschauen. Also die Grünen als Eltern sind sehr liebende Eltern, so habe ich den Eindruck. Sie sind sehr gut informiert in vielen Bereichen, aber insbesondere in den Bereichen Ernährung, Bewegung, auch kindliche Entwicklung. Sie haben hohe Ansprüche an sich selbst und wollen alles richtig machen. Ihr Fokus liegt stark auf körperlichen Grundbedürfnissen wie gesunde Ernährung, Naturverbundenheit und nachhaltigen Lebensstil. Sie sind liebevoll und wohlwollend und dabei aber sehr kopflastig. Statt ihr Kind kennenzulernen und auf es einzugehen, orientieren sie sich oft mehr an Konzepten und Theorien. Und sie glauben daran, dass sich durch gute Erklärungen alles lösen lässt. Ja, also dass solche Eltern, die nenne ich dann meistens Erklärbär, wenn ich denn alles nur gut genug erkläre, dann machen auch die Kinder das alles mit. Und dabei übersehen sie eben aber manchmal, dass echte Verbindung mehr als nur Wissen erfordert. Für die Grünen steht als Eltern die Beziehung über allem. Sie möchten ein liebevolles, harmonisches Miteinander und scheuen aber Konflikte ein bisschen, wenn sie die Verbindung gefährden könnten. Das führt dann leider dazu, dass sie oft Kompromisse machen, die ihnen selbst nicht gut tun. Sie zeigen nur ungern klare Grenzen, weil sie befürchten, dadurch das Vertrauen ihrer Kinder oder anderer Menschen zu verlieren oder des anderen Elternteils. Im Umgang mit anderen Eltern und dem anderen Elternteil sind sie verständnisvoll, aber auch ein wenig missionarisch. Sie sehen sich als gut informiert und hoffen, andere mit ihren Prinzipien zu überzeugen. Doch wenn sie auf Widerstand stoßen, fehlt ihnen oft die Standhaftigkeit, ihre Werte konsequent zu vertreten. Sie neigen dazu, sich anzupassen, um nicht in Konflikte zu geraten. Die Grünen als Eltern, die haben nicht nur eigene hohe Ansprüche an sich, sondern sie spüren das auch von ihrem Umfeld, also diesen Erwartungsdruck. Weil sie sich als besonders kompetent präsentieren, werden sie oft auch daran gemessen. Ihr Bedürfnis ist, richtig zu machen, kann sie verunsichern und dazu führen, dass sie in endlosen Erklärungen und Diskussionen landen, statt klare Entscheidungen zu treffen und liebevoll zu führen. Ihre Geduld, muss man sagen, ist bewundernswert. Sie werden selten laut oder autoritär, doch sie reden oft zu viel, verlieren sich in Argumentation und haben Schwierigkeiten, klare, eindeutige Ansagen zu machen und zu ihren Werten zu stehen. Und dadurch wirken sie auf ihr Umfeld manchmal unentschlossen. Obwohl sie viel Wert auf gute Beziehungen legen, kann ihr Konzeptdenken zwischen ihnen und ihren Kindern stehen. Sie meinen es gut, aber ihre sehr kopflastige Herangehensweise kann dazu führen, dass ihre vorhandene emotionale Wärme nicht richtig ankommt. Eine große Herausforderung ist, dass sie so darauf fokussiert sind, dem Kind das moralisch Richtige beizubringen, dass es zur Auflehnung des Kindes kommen kann, weil es sich dadurch nie gut genug fühlt. Das Leben ist für die meisten ihrer Kinder sehr herausfordernd im Allgemeinen, also nicht wegen der Eltern, es ist einfach herausfordernd. Und sie haben auch das Gefühl, dass an den Werten ihrer Eltern schon was dran ist, aber gleichzeitig haben sie den Eindruck, dass ihre Eltern sie bei ihren ganzen Herausforderungen zu wenig unterstützen. Im Umgang mit dem anderen Elternteil neigen die grünen Eltern dazu, sich zu sehr anzupassen. Wenn sie verletzt oder ungerecht behandelt werden, reagieren sie nicht mit klaren Grenzen, sondern mit Verständnis und langen Erklärungen. Und dadurch können sie in Beziehungen ausgenutzt werden, weil sie sich mit Brotkrumen zufrieden geben, statt zu ihren Bedürfnissen und Werten zu stehen. Grundsätzlich sind die Eltern offen, sehr offen für verschiedene Lebensweisen und Miteinanderkonzepte. Sie befürworten Vielfalt und Gemeinschaft. Aber ihre Toleranz hat Grenzen, sobald sie Unsicherheit spüren. Sie möchten Menschen aus verschiedenen Hintergründen integrieren, doch unbewusst greifen sie auf Kontrollmechanismen zurück. Wer sich harmonisch einfügt und keine Unruhe verursacht, ist gern gesehen, die anderen bekommen Probleme. Sie möchten eigentlich fair entscheiden, aber letztlich beeinflusst ihr eigenes Sicherheitsgefühl ihre Reaktion. Diese Eltern halten sich für sehr tolerant, merken aber nicht, dass sie in Krisensituationen ihre leiblichen Kinder anders behandeln als ihre Adoptivkinder. Sie würden das auf jeden Fall abstreiten, doch ihr Verhalten zeigt, dass ihr Sicherheitsgefühl ihre Offenheit beeinflusst. Das war bei diesen Eltern früher anders, aber sie hören inzwischen immer mehr auf manche andere Eltern, die sich über die Adoptivkinder beschweren. Und seitdem werden sie immer vorsichtiger und wählerischer, wen sie in ihr Umfeld lassen. Sie wägen viel ab, aber letztlich entscheidet ihr Sicherheitsgefühl nicht ihre Ideale und ihre Werte. Ja, zusammenfassend kann man sagen, diese Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und ihr Umfeld. Sie sind klug, informiert, geduldig und wertschätzend. Doch ihre Angst vor Konflikten kann sie davon abhalten, klare Grenzen zu zeigen und konsequent zu handeln. Sie erklären viel, aber wenn ihre Prinzipien auf Widerstand stoßen, dann weichen sie oft aus und weichen ihre Prinzipien auch auf. Ihre Unsicherheit wächst, wenn ihre Offenheit mit Herausforderungen konfrontiert wird. Sie möchten tolerant sein, handeln aber in kritischen Momenten nicht immer nach ihren Prinzipien, sondern nach ihrem Gefühl der Sicherheit. Dadurch können sie manchmal inkonsequent und ungerecht wirken. Ihr Idealismus macht sie zu engagierten und liebevollen Eltern, doch ihre Schwierigkeit, klar ihre Grenzen zu zeigen und für sich einzustehen, kann dazu führen, dass sie sich selbst und andere in anstrengenden, unklaren Beziehung verstricken.
Als nächstes möchte ich über die FDP als Eltern sprechen.
So als Überschrift habe ich gewählt Manager Eltern ohne Beziehung. Die Grundhaltung dieser Eltern ist leistungsorientiert, erfolgsfixiert und distanziert. Sie sehen sich eher als Mentoren oder Gurus ihrer Kinder statt als Eltern. Sie geben ungefragt allgemeine Ratschläge, sprechen über Mindset, aber es gibt keine echte Bindung zu ihren Kindern. Und diese Eltern erwarten, dass die Kinder sich ohne Hilfe selbst verwirklichen. Also als Erziehungsstil würde man dazu laissez-faire sagen. Also eigentlich eine extreme Variante von laissez-faire. Es gibt auch keine Berücksichtigung individueller Unterschiede. Alle haben aus ihrer Sicht die gleichen Chancen und wer es nicht schafft, ist selber schuld. Zum Erziehungsstil kann man sagen, wenig bis keine emotionale Unterstützung. Wie gesagt, schon gesagt, laissez-faire, maximale Freiheit, aber ohne Schutz oder Hilfe. Es gibt keine Regeln, keinen Rahmen zu Hause oder Eingriffe, auch wenn es unfair zugeht. Sie fördern unter den Kindern Wettbewerb anstatt Zusammenarbeit und Zusammenhalt und Misserfolg wird abgewertet. Dann heißt es an die Kinder, du hast dich nicht genug angestrengt. Sie lassen die Kinder allein und übernehmen keinerlei Verantwortung für die Kinder. Zum Familienleben kann man sagen, da stelle ich mir vor, dass die Eltern in einem sehr, sehr schönen, sicheren Haus wohnen, in einer Villa, während die Kinder in einer baufälligen Baracke wohnen. Und obwohl die Eltern Geld und Ressourcen hätten, um zu helfen, weigern sich die Eltern aber. Die Begründung ist, die Kinder sollen lernen, selbst klarzukommen. Und diese Eltern glauben, weil sie Erfolg haben und hatten, dass die Kinder das automatisch auch haben können und berücksichtigen keine individuellen Unterschiede, verschiedene Startbedingungen oder auch äußere Umstände. Was die Familiengeschichte angeht, haben sie zuletzt andere Elternteile hintergangen und haben eigentlich zum Familienleben nicht wirklich was Konstruktives beigetragen. Sie haben viel Drama reingebracht in die Familie, ohne Lösung anzubieten, haben Versprechen zurückgezogen oder wollten, nachdem sie Dinge zugesagt haben, haben sie neue Forderungen aufgestellt, die das andere Elternteil erfüllen sollte und haben das Familienleben sehr anstrengend gemacht. Leider sind sie nicht in der Lage, diese Eltern sich zu reflektieren. Sie schieben jegliche Verantwortung von sich. Alles ist immer die Schuld der anderen. Sie machen das andere Elternteil schlecht vor den Kindern, anstatt gemeinsam eine Lösung zu suchen. Es gibt keine Selbstreflexion oder Verantwortungsübernahme. Im Gegenteil, sie sehen sich als Opfer in der Ehe. Die Auswirkungen auf die Kinder sieht so aus, dass einige an das Märchen von absoluter Eigenverantwortung glauben und sich abrackern, um die Anerkennung der Eltern zu verdienen, während andere Kinder das System durchschauen und das führt zu Wut und Resignation auf die Eltern, weil sie sehen, dass die Bedingungen unfair sind. Die Kinder solcher Eltern werden Probleme mit Bindung und Schwäche haben. Viele Kinder dieser Eltern lernen nicht, um Hilfe zu bitten oder Schwäche zu zeigen, weil das als Versagen gilt. Und die Kinder erleben eine ständige Unsicherheit, weil Versprechen nicht gehalten und Bedingungen ständig neu verhandelt werden. Zusammenfassend kann man sagen, diese Eltern geben Freiheit, aber keine Sicherheit. Ihre Kinder lernen, dass sie auf sich allein gestellt sind, oft ohne faire Startbedingungen. So, als letztes möchte ich dann jetzt zur Linken kommen. Die Linke fand ich auch herausfordernd in der Analyse, vor allen Dingen, weil die so eine große Veränderung durchlaufen sind. Also sie von allen Parteien aus meiner Sicht, was Beziehungsfähigkeit angeht, haben sie die größte Veränderung durchlaufen und das Ganze ist aber noch nicht, noch alles sehr frisch. Und ich habe deswegen mich entschieden, da sozusagen ein bisschen die Familiengeschichte zu erzählen, wo die als Eltern herkommen und wo ich sie jetzt sehe. Also, los geht's. Die Linke als Eltern. Diese Eltern haben sehr hohe Ideale. Sie wollen, dass es allen gut geht, dass niemand benachteiligt wird und dass Gerechtigkeit die Grundlage ihrer Erziehung ist. Ihre Familie ist bunt gemischt. Leibliche Kinder, adoptierte Kinder, Pflegekinder. Sie setzen auf Co-Parenting. Viele Elternteile teilen sich die Verantwortung. Soweit die Idee. Das Problem war früher, dass genau ihre Ideale zu endlosen Auseinandersetzungen geführt haben. Es gab ständige Streitereien unter den Eltern darüber, was jetzt wirklich wahre Gerechtigkeit bedeutet, und ob man nicht noch gerechter sein kann. Eltern bewerteten sich gegenseitig moralisch, kritisierten einander scharf und machten sich gegenseitig das Leben schwer. Sie verstrickten sich in Diskussionen, die sich immer weiter von den eigentlichen Bedürfnissen der Kinder entfernten. Am Ende ging es nur noch um Prinzipien und gar nicht um die Kinder und die Familie. Das Problem war, beim Versuch, alles richtig zu machen, gerieten sie in ständige Streitereien, ob es vielleicht noch richtiger geht. Das hat dazu geführt, dass die Kinder sich nicht wirklich gesehen gefühlt haben, sondern eher als ein Teil eines moralischen Konzepts. Sie hatten das Gefühl, dass sie diesen hohen Ansprüchen nicht genügen können. Es gab keine Stabilität, weil die Eltern sich selbst in Grundsatzdebatten verloren haben. Also die haben sehr viel Zeit unter sich verbracht und in Streits die Eltern und die Kinder haben in die Röhre geschaut. Irgendwann sind die Konflikte immer mehr eskaliert und ein Elternteil hat versucht, ihre eigene Definition von Gerechtigkeit durchzusetzen. Und als das nicht gelang, verließ dieses Elternteil schließlich die Familie und gründete eine neue Familie. Und das hat die zurückgebliebenen Eltern erstmal in eine tiefe Krise gestürzt, für eine Zeit lang. Aber so wie es scheint, haben sie diese Krise genutzt, um sich wieder auf ihre Werte zu besinnen. Ihnen wurde klar als Eltern, sie mussten handeln, nicht für abstrakte Ideale, sondern für ihre Kinder. Und dann gab es eine Neuorientierung von der Theorie zur Fürsorge. Die Linken als Eltern begriffen, dass sie sich ändern mussten. Und sie begannen sich konkreter um ihre Kinder zu kümmern. Statt nur über Gerechtigkeit zu reden, setzten sie das im Alltag um. Sie halfen bei Hausaufgaben, hörten zu, sorgten für Sicherheit. Niemand sollte mehr Angst haben, auf der Straße zu landen oder sich nichts leisten zu können. Sie wurden nahbarer, emotionaler und fürsorglicher für ihre Kinder. Die Grundversorgung wurde Priorität, statt sich in Konzeptdebatten zu verlieren. Und die Diskussion finden nicht mehr auf Kosten der Kinder statt. Zum Umgang mit den Kindern. Früher wurde von den Kindern erwartet, dass sie von selbst moralisch einwandfrei und sozial gerecht handeln. Und heute verstehen die Eltern, dass es nicht nur um den moralischen Anspruch geht, sondern um den Rahmen, in dem die Kinder wachsen. Und dass es eben ein Wachsen ist. Und wenn ein Kind auch wenn ein Kind aus der Reihe tanzt, wird es nicht verurteilt, sondern es wird gefragt, was ist los, warum verhältst du dich so? Und selbst wenn ein Kind in eine sehr zweifelhafte Richtung sich bewegt, wird es nicht ausgestoßen. Statt Strafen gibt es Gespräche und Ursachenforschung. Das Miteinander hat Priorität und sie glauben, dass jeder Mensch im Kern gut ist und vor allem die Umstände darüber entscheiden, ob er diesen Kern weiterentwickeln kann. Werte werden nicht wie früher erzwungen, sondern sie werden gelebt. Kinder lernen Solidarität durch Vorbilder, nicht durch Druck und Probleme werden gelöst, statt dass die Kinder moralisch abgeurteilt werden. Die Linke als Eltern hat einen besonderen Umgang mit Besitz. Den Eltern ist wichtig, dass jeder genug hat, aber niemand sollte zu viel haben. Eltern, die mehr haben, sollen mehr geben, aber niemand wird gezwungen, alles abzugeben. Überschüssiges Geld wird für Gemeinschaftsprojekte genutzt, für Schulen, Häuser, Spielplätze. Also niemand wird gezwungen, alles abzugeben, aber Überfluss soll der Gemeinschaft dienen. Solidarität ist wichtig, aber nicht auf Kosten der persönlichen Grenzen. Die Konfliktkultur in der Familie bzw. unter den Eltern hat sich insoweit geändert, dass es keine endlosen Debatten mehr über Prinzipien gibt. Heute wird pragmatisch gehandelt. Die Frage ist nicht mehr, wer hat Recht, sondern was hilft wirklich. In der Familie werden Entscheidungen gemeinsam getroffen, die Kinder werden berücksichtigt, angehört, ernst genommen und daraus treffen die Eltern die Entscheidung dann für alle, im Sinne aller. Es gibt Führung, aber die basiert auf Verantwortung und nicht auf Kontrolle. Die Kinder dürfen sein, wie sie sind, mit all ihren Fehlern. Die Eltern bewerten nicht, sondern begleiten sie. So ein bisschen eine Schwierigkeit der linken Eltern ist, dass es manchmal zu viel Vertrauen. Also die Linken als Eltern glauben an das Gute im Menschen. Sie setzen auf Vernunft, Gespräch und Diplomatie. Und das tut ihren Kindern auch richtig, richtig gut. Und macht sie aber anfällig für einen bestimmten Nachbarn. Da gibt es einen Nachbarn, der wohnt zwei Häuser weiter und der hat mit einem Bagger und einer Walze das Grundstück nebenan planiert von jemand anderem und hat bereits viele Kinder in der Nachbarschaft schwer verletzt und der behauptet, sein Nachbar, er musste das machen, weil sein Nachbar habe ihm heimlich etwas wegnehmen wollen. Und obwohl der so handelt, hoffen trotzdem noch diese Eltern weiter auf einen Dialog und Vernunft mit diesem Nachbarn und glauben auch da, dass er durch Gespräche und Fairness zur Vernunft kommt, obwohl er eigentlich immer wieder zeigt, dass er daran kein Interesse hat. Also ihr Glaube an das Gute ist in vieler Hinsicht hilfreich und lobenswert. Nur an der Stelle fällt es ihnen da schwer, klare Grenzen zu ziehen. Auch wenn sie sagen, das ist nicht in Ordnung, dass der das macht. Also sie heißen das nicht gut, dass er das macht. Aber sie unterschätzen einfach, dass es Menschen gibt, die ihre Sprache der Vernunft nicht sprechen. Während sie noch auf Frieden setzen, stehen andere längst mit der Walze bereit. Ja, als Fazit zur Linken als Eltern würde ich sagen, die sind nicht mehr so ideologisch wie früher. Pragmatismus hat sie weitergebracht. Gerechtigkeit bedeutet nicht mehr starre Gleichheit, sondern echte Lösungen für alle. Und die Kinder werden nicht verurteilt oder in Konzepte gepresst, sondern sie werden begleitet und ganz konkret wird ihnen geholfen, ihre Lebensumstände zu verbessern. Und damit würde ich zum Ende dieser Folge kommen. Ich bin neugierig, wie sie euch gefallen hat. Habt ihr das Gefühl, ich habe die verschiedenen Parteien richtig eingeordnet in ihrem Beziehungsstil oder nicht? Hättet ihr euch noch irgendwie andere Parteien gewünscht? Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mal selber überlegen, was ist denn eigentlich mein Beziehungs- und Erziehungsstil, finde ich mich irgendwo drin wieder? Finde ich das gut? Finde ich das nicht so gut? Fühle ich mich vielleicht einer Partei zugetan, die da vielleicht einen Stil hat, wo ich eigentlich Schwierigkeiten hätte? Wo komme ich vielleicht selber her? Welchen Stil hatten meine Eltern? Könnt ihr ja mal überlegen, ob es da irgendwo Parallelen gibt. Und damit würde ich jetzt dann zum Schluss kommen. Ja, ich wünsche uns allen eine gute Wahl. Ich wünsche euch, dass ihr eine Stimme abgebt, die euren Werten entspricht. Und bin wie immer dankbar für Feedback und auch gerne Nachfragen. Tschüss!
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen Oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.